lese aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 24, die Verse 44 bis 53. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen: Also steht geschrieben, und also musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel, Gott lobend und preisend. Wir möchten beten. Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist und dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist, dass du zum Vater aufgefahren bist und wiederkommen wirst. Wir danken dir, dass du damit eine volle Erlösung geschaffen hast. Und wir danken dir jetzt auch für diese Stunde. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dein Wort, das in unser Leben und auch in unsere Situation ganz konkret hineinreden möchte, übersetzt durch deinen Heiligen Geist. So bevollmächtige deinen Boden auch an diesem Morgen dazu. Hab Dank jetzt für deine Gegenwart. Amen.
Ja, das wollen wir uns immer wieder neu sagen. Dadurch, dass Jesus der Herr und Sieger über alles ist, gibt es auch für unser Leben einen Sinn, auch in Leiden und Nöten und anderen Problemen. Jetzt darf ich Bruder Heinemann bitten.
Ich darf zunächst alle recht herzlich grüßen, auch diejenigen, die heute Morgen als Gäste herzugekommen sind. Und ich möchte aus diesem Grunde, weil wir eine unterschiedlich zusammengesetzte Gruppe sind, das Thema des Himmelfahrttages einbeziehen in die Thematik, die wir im Rahmen dieser Kurzbibelschule haben. Statik und Dynamik. Es gibt statische Menschen, dynamische. Es ist nicht schwer zu sagen, wo unser Hausvater einzuordnen ist. Das merkt man, wenn er hier vorn steht, ja, und dirigiert. So, aber es ist jeder Mensch nicht nur das eine und das andere. Es wäre schlimm, wenn wir nur statische Typen hier hätten. Die wären dann so phlegmatisch, dass sie nicht mehr zu bewegen wären. Ich möchte aufgrund des eben verlesenen Textes von der Himmelfahrt etwas sagen über das Grundsätzliche, was mit dieser Thematik, wie ich schon andeutete, verbunden werden sollte. Zunächst aber etwas über diese Begriffe Statik und Dynamik. Wir haben bereits gestern Abend eine Einführung anhand der Symbolik der beiden Säulen, die vor dem salomonischen Tempel standen, gehört. Diese Begriffe finden sich ja so in der Bibel nicht. Statik kommt vom lateinischen stare, stehen. Da geht es um die Standfestigkeit, das Fundament, die Position, die Tragfähigkeit. Und bei der Dynamik, kommt vom Griechischen Dynamis, geht es um Kraft, um Bewegung, um Prozesse, allerdings zielorientiert. Denn das ist im geistlichen Sinne, meine ich, ganz entscheidend. Denn wenn wir die Zielsetzung nicht kennen, dann kann sich etwas in der Bewegung verselbstständigen. Und diejenigen, die dynamische Typen sind und nicht zielorientiert, etwa biblisch klar leben, finden sich irgendwo ganz anders. Ich habe während meiner pädagogischen Tätigkeit in der Lehrerausbildung den Referendaren immer wieder sagen müssen, Lernziele müssen zielorientiert sein, sonst geht das im Verlauf einer Unterrichtsstunde hin und her, und vielleicht wissen das noch viele, wenn sie Lehrer auf ihre Interessen ansprachen, dass die dann sofort so motiviert waren, dass sie die eigentliche Zielsetzung vergessen haben. Und das kann auch im geistlichen Bereich geschehen. Ich möchte zunächst etwas sagen über Voraussetzungen, damit überhaupt Lernprozesse, geistliche Wachstumsprozesse in Gang gesetzt werden können. Ich habe das während meines letzten Dienstes hier schon einmal getan, will es aber anders akzentuieren. Es geht um das Leben aus Gott, wenn wir geistliches Wachstum, also dynamische Entwicklung im geistlichen Leben erreichen wollen. Das rein biologische Leben reicht nicht aus. Wer also unter uns kein neues Leben aus Gott hat, wird nur biologisches Leben entfalten, entwickeln können. Kopfwissen, hier habe ich eine andere Alternative, reicht nicht aus, sondern es muss nach 1. Thessalonicher 1, Vers 4 das Wort Gottes in Verbindung mit Kraft und Geist und großer Gewissheit vermittelt sein. Da liegt nämlich schon der dynamische Ansatz drinnen. So wie ja alles Leben programmiert ist auf Weiterentwicklung, Wachstum. Menschliche Philosophie, Ideologien sind keine Grundlage für geistliche Prozesse, und darum ist es ein Problem, wenn heutzutage leider christliche Botschaft vermengt wird mit Philosophien. Wir brauchen die Gottesweisheit, und die hat ihr Zentrum in der Botschaft vom gekreuzigten, auferweckten Christus. Nur Tradition, ein weiteres Begriffspaar, ist nicht dazu angetan, solche Prozesse in Gang zu setzen, wie wir sie vom Worte Gottes her erwarten. Stattdessen brauchen wir die Wahrheit des Wortes Gottes, verkörpert in Christus Jesus, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und in dem Zusammenhang geht es auch um die Freiheit. Gesetzliche Botschaft bringt kein geistliches Leben hervor, es wäre wieder ein anderer Aspekt, sondern es muss Gnade sein in Christus, also ein Geschenk, das uns vermittelt wird. Und schließlich ein letztes, nur religiös sein befriedigt die Bedürfnisse des Menschen. Wir brauchen den von Gott her geschenkten Glauben in Verbindung mit der Offenbarung. Möchte Gott uns das schenken, dass wir so aufgeschlossen sind für die biblische Botschaft, dass wir uns nicht selbst verwirklichen, sondern Christus darstellen. Wenn wir nun heute wieder einen Feiertag begehen, dann wissen wir, dass der größte Teil der Menschen, auch der Christenheit, mit diesem Tag nichts anzufangen weiß. Ich muss ganz offen sagen, ich habe auch so meine Probleme mit den sogenannten christlichen Feiertagen. Denn wenn wir die paulinische Botschaft kennen, müssen wir uns sagen lassen, dass die Rückbesinnung nur dann einen Sinn hat, wenn das Fundament, das Heil in Christus verdeutlicht wird. Und wir sollten ständig mit Golgatha, mit dem Auferstehungsfest, mit Himmelfahrt und Pfingsten so innerlich verbunden sein, dass das als Basis gilt und uns in den rechten geistlichen Wachstumsprozess hineinbringt. Aber dennoch dürfen wir vom Wesen her auch hier, was die Heilstatsachen anbetrifft, Informationen erfahren, geistliche Wegweisung. Die falschen Aktivitäten, die ja heute passieren, nur auf einer rein menschlichen Ebene, die werden wir wahrscheinlich heute Abend, wenn etliche alkoholisiert wieder daheim sind, registrieren. Aber wir wollen uns nicht überheben. Die Menschen, die von der eigentlichen Bedeutung dieses Tages nichts wissen, die müssen irgendwo kompensieren und müssen im Vergnügen das zu erreichen suchen, was Gott uns selber schenken will. Aber auch dieser Begriff der Himmelfahrt hat es in Verbindung mit den anderen Heilstatsachen sowohl mit Statik als auch Dynamik zu tun. Karfreitag, Auferstehung, Himmelfahrt, Intronisierung, Ausgießung des Geistes sind für uns Heilstatsachen, bedeutet Basis und damit Statik. Ohne diese Heilsgrundlagen können wir uns nicht geistlich entwickeln. Andererseits, wenn wir das nur rückblickend im Sinne der Erinnerung an Feste sehen, verhindert das Dynamik. Wir werden in diesen Tagen das noch vertiefen und darauf eingehen können, was im Zusammenhang mit diesen beiden Aspekten für uns wirkungsvoll werden kann. Ich darf nochmal auf die Grundlage hinweisen. Golgatha ist der entscheidende Punkt des Heils, der Erlösung, da Jesus Christus nach Philipper 2 sich so erniedrigt hat, dass er sich dahin gab, um ein ganzes All zu versöhnen, um eine Erlösung nicht nur für einige Gläubige, sondern für die ganze Schöpfung zu erwirken. Und wir merken auch bei unserem Herrn, wie Statik und Dynamik, Ruhe, Leiden und aktive Prozesse ständig in einem sich gegenseitig bedingenden Prozess vorhanden waren. Nach außen ohnmächtig am Kreuz. Sehen Sie, das kann kein gesetzlicher Mensch fassen, das können die Orthodoxen nicht begreifen, dass dieser ihr Gott, den sie erwarten, ihr Messias am Kreuz, so schandbar zugrunde ging. Das kann kein Moslem erfahren, darum kann er auch nicht Vater sagen, weil das tiefste Geheimnis der Offenbarung in Jesus Christus dort am Kreuz geoffenbart werden muss. Und das ist die Weisheit Gottes, die sich im Kreuz zentriert. Das Kreuz ist der Scheidepunkt für geistliche Entwicklungsprozesse oder auch für zunächst verloren gehen. Das Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1,18, ist eine Torheit für die, die verloren werden. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Das Grab nach außen hin, Tod. Jesus Christus hat sich hineinbegeben in den Rachen der Hölle, des Todes und Satans, um aber auf diese Weise alle widergöttlichen Mächte zu besiegen. Da ist der Grund gelegt für das, was später in diesem gewaltigen Auferstehungsprozess durch den Vater in Gang gesetzt wird. Und hier können wir das wiederverfolgen. Ich denke, dass größere Gegensätze zwischen Karfreitag, der Auferstehung und der Himmelfahrt wohl im ganzen Kosmos nicht gefunden werden können. Und schließlich die Himmelfahrt, die Intronisierung unseres Herrn, der jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Das ist die Basis, das ist das Heil. Liebe Geschwister und Freunde, das muss uns immer wieder deutlich werden, wo diese Grundlage nicht vorhanden ist, ist der Name Christentum völlig fehl am Platz. Ich kann das nicht begreifen, dass Theologen an diesem Fundament wackeln. Einerseits doch schon, denn der Fürst und Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen verblendet. Darum ist für viele moderne Theologen dieser Gott nicht mehr personal erfahrbar, sondern nur im sozialen Vollzug. Gott geschieht. Wir wollen und dürfen uns auf diese Grundlage beziehen. Das Fundament, diese Statik ist so wesentlich, so entscheidend, dass kein Deut davon abzuzwacken ist. Aber auch noch ein weiteres, das muss uns deutlich werden, damit das Fundament für uns auch klar ist, damit wir uns nicht in falscher Aktivität bewegen. Denn wenn der Feind uns an der falschen Stelle passiv macht und an der falschen aktiv, hat er gewonnen. Und ich habe den Eindruck, das ist die raffinierte Methode im Augenblick. Menschen zu aktivieren ohne diese Grundlage, dass der Mensch im eigenen frommen, scheinreligiösen Wahn etwas entwickelt. Das ist ja die Gefahr am Ende dieses Äons, dass Menschen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, in eine solche Verführung geraten, dass Gott sogar selber kräftige Irrtümer senden muss und senden wird. Das geht ja bis hin zu Zeichen und Wundern. weil das äußerlich Spektakuläre vordergründig gesehen wird ohne dieses Fundament. Und für uns entscheiden, wir sind dort mit hineingenommen. Und das ist der zweite Aspekt dieser Statik, dieses Momentes, dass wir das alles bereits schon miterlebt haben. Das ist nicht mit dem Verstand zu fassen, sondern nur im Glauben. Wir sind, Römer 6 ist das Thema, damals mitgekreuzigt worden. Mitbegraben. Wir haben also den Tod, wenn wir glauben, wesensmäßig schon hinter uns. Ist uns das bewusst? Denn ohne Tod gibt es ja keine Auferstehung. Und ich muss das auch hier nochmal sagen, die meisten Evangelisationen setzen zu kurz an. Da wird an den Symptomen kuriert, ein paar Sünden irgendwo mal bekannt und schon ist man wiedergeboren. So billig geht das nicht. Und die Gnade ist keine billige, sie ist eine teuer erworbene, aber es ist dann wiederum ein Geschenk. Mitgekreuzigt, mitbegraben, dann aber auch mit auferweckt. Frage hier, sind wir nur biologisch lebendig oder haben wir neues Leben aus Gott? Wissen wir darum, dass wir bereits einen inneren neuen Menschen haben, der dann nicht mehr vergeht? Und nun zu dem Himmelfahrtsgeschehen. Nicht nur dies, sondern wir sind bereits in Christi Himmelfahrt mit einbezogen gewesen, wie es ein Liederdichter sagt, dass nämlich auf seine Himmelfahrt wir unsere Auffahrt gründen. Das ist eine Tatsache, das ist bereits geschehen. Kolosser Kapitel 3, sind wir nun mit auferweckt, dorthin versetzt, Epheser 2, Vers 6. Dann sollen wir suchen nach dem, was droben ist, auf das sinnen, was droben ist. Das kann doch nur jemand, der die eigene Heimat bereits dort hat, wo Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes. Ich erinnere mich immer wieder daran, als ich Gott sei Dank nur ein paar Monate in Gefangenschaft war. Keinen Tag habe ich mich doch da in diesem Elend wohlgefühlt. Ich wollte nach Hause. Und darum muss uns etwas Besseres geschenkt werden. Die Herrlichkeit in Christus, auch das ist Grundlage. Unser Bürgertum, Politeuma, Philipper Kapitel 3, Vers 20, ist primär nicht mehr hier, sondern droben. Ich habe jetzt in den letzten Diensten einige Male über Herrlichkeit gesprochen. Und da ist mir aufgegangen, wenn wir uns mit der diesseitigen Herrlichkeit, die auch wunderbar ist, ich freue mich an der Natur, allein zufrieden geben, müssen wir auch miterleben, wenn das vergeht, dass wir dann im Jammertal sitzen. Und so gibt es viele, die im tristen November Depressionen haben. Wenn wir die Herrlichkeit nur auf Gesetzesebene, da gibt es auch eine Herrlichkeit nach 2. Korinther Kapitel 3, nehmen. Und sie wird im Alten Bunde schon verkündigt, dass der Herr erschien, allerdings verhüllt in einer Wolke in der Stiftshütte und sich dort verherrlichte. Mose kam vom Berg Sinai und strahlte, sodass die Israeliten eine Decke vor ihr Antlitz nehmen mussten und der Mose damit nicht so angeschaut werden konnte. Und diese Decke hängt jetzt, ich habe schon im übertragenen Sinne gesagt, vor denen, die nur gesetzlich laufen. Darum, liebe Brüder und Schwestern, ist es wichtig, dass wir unsere Stellung in Christus erkennen, bereits dort oben hin versetzt. Dann brauche ich nicht im Hinblick auf die zukünftige Entrückung, wie hier in Süddeutschland geschehen, 12 Punkte formulieren. Wer die 12 Punkte hält, der wird entrückt. Wer nur 11 beachtet, muss dann da hinten bleiben. Nein, in Christus ist unsere Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung schon vollbracht. Das ist Fundament. Das ist die Statik, auf der wir gründen können. Das macht froh und gewiss. Dann fallen wir nicht in falsche eigene Aktivitäten, in einen Subjektivismus hinein, der immer wieder auf moralischer oder gesetzlicher Grundlage appelliert an den alten Menschen. Mitgekreuzigt, mitgestorben, mit auferweckt, in die himmlischen Örter versetzt nach Epheser 2, Vers 6. Das ist die Basis, das ist die Grundlage, die uns vom Worte Gottes her geschenkt ist. Und wenn das als Grundlage erkannt wird, dann sind wir nicht solche, die phlegmatisch ruhen, in falscher Weise Statik praktizieren, sondern dann beginnt's erst eigentlich. Ich habe zu Beginn angedeutet, dass jeder dynamische Prozess ausgeht von einem Standort, aber auch ein Ziel haben muss. Und im Hinblick auf das, was uns durch Christi Himmelfahrt gesagt wurde, dürfen wir jetzt in einem weiteren Schritt das Ziel ins Auge fassen. Denn die Gemeinde darf vom Ziel her leben und muss das Ziel nicht in eigenmächtiger Weise erwerben. Ich nenne einige Bibelstellen. In Kolosser Kapitel 3, Vers 4 heißt es, wenn er, unser Herr, geoffenbart wird, werden auch wir mitgeoffenbart in Herrlichkeit. Das ist eine andere Herrlichkeit als die vergängliche. Das ist die Herrlichkeit, die mit dem Reichtum des Vaters zusammenhängt. Es ist eine Offenbarung, die mit menschlichen Worten eigentlich nicht zu beschreiben ist. Darum steht an vielen Stellen im Zusammenhang mit dieser herrlichen Zukunftsperspektive der Begriff unaussprechlich. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist, wenn dieses wunderbare Ereignis stattfindet, dass Haupt und Glieder vereinigt werden. Das ist unser Nahziel, noch nicht mal das allerletzte. Aber zumindest das müssen wir ins Auge fassen und wird leider heute total verdrängt. Wir hören nicht mehr viele Botschaften darüber. Selbst in einer Grundsatzschrift des Gnadauer Verbandes hat der Präses im Zusammenhang mit Entrückung leider fast verächtlich darüber gesprochen. Wir müssen jetzt aktiv werden. Und wie sieht das Programm denn aus, wenn der alternative Gemeindetag demnächst in Siegen stattfindet? 6 Stunden Programm, 2x1/4 Stunde Wortverkündigung, es nennt sich ja Gemeindetag unterm Wort, und in der Pause Damenfußball. Ich habe nichts dagegen, dass Damen auch Fußball spielen, aber während eines Gemeindetags unter dem Wort bin ich der Meinung, sollte man wirklich etwas anderes bieten. Oder sind Sie anderer Auffassung? Ja, es hat in Idea Spectrum dazu ganz kontroverse Darlegungen gegeben. Gott sei Dank hat die Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, dagegen Stellung genommen.
Der Theologische Konvent.
Ja, der Theologische Konvent vertritt aber diese Richtung auch. Ja, Professor Beierhaus, Sven Findeisen. Es muss deutlich werden, welche Position wir haben. Und wenn dieses Ziel nicht mehr klar auch im Gnadauer Verband verkündigt wird, ich komme von dort her und muss sagen, dass ich aus der Gemeinschaftsbewegung herauskommend manches Gute mitbekommen habe, auch für den geistlichen Blick, aber die momentane Entwicklung stagniert irgendwo. Stattdessen gibt es eine falsche Aktivität. Es muss alles mobilisiert werden im Sinne der Veränderung von Organisationsformen und Methoden. Wenn man die Strategie Gottes nicht kennt, entwickelt man eine eigene. Das ist eine große Gefahr. Holzheustoppeln werden da aufgebaut auf dem Grund, der gelegt ist. Wir werden einmal vom Glauben zum Schauen kommen und in 1. Korinther 15, 52 wird uns gezeigt, wir werden dann Auferweckte und Verwandelte sein. Diese Zielsetzung ist entscheidend, weil Kolosser 2, Vers 10 sagt, wir sind bereits in ihm zur Fülle gebracht und brauchen die Fülle nicht erst zu erwerben. Ich kann das nicht genug betonen, weil heute immer wieder falsche Ansätze auch der Geistesfülle propagiert und praktiziert werden. Wenn man nicht weiß, was man hat und worin Wachstum entsteht, wird vieles heute auf kuriose Weise auch im frommen Bereich dargestellt. Was würden Sie denn dazu sagen? Ich habe das jetzt gelesen. Der Verantwortliche für Jesusmärsche in Deutschland hatte da einen Kongress in Lüdenscheid. Dann müssen alle Teilnehmer anschließend aufstehen und je dreimal in alle vier Himmelsrichtungen blasen, damit nun auf diese Weise der Heilige Geist über Deutschland sich entfalten kann. Sicher hat man irgendwo eine kleine Basis, das biblisch zu begründen. Als der Jesus nämlich vor Pfingsten die Jünger anblies. Es war eine einmalige heilsgeschichtliche Situation. Ich kann das aber nicht so machen oder mich ans Mikrofon stellen, wie es in Basel vor 8000 Charismatikern geschehen ist, durch einen amerikanischen Heilungsevangelisten und der durchs Mikrofon bläst, dass dann alle, bis auf wenige, die nicht mitmachten, umfallen und zwar dann nach hinten fallen. Ich habe da wirklich meine Bedenken, liebe Geschwister. Manche mögen sagen, der Bruder Heinemann ist im Hinblick auf Charismatik zu scharf. Nein, da müssen wir Acht haben. Das sind nicht nur psychologisch zu erklärende Momente, sondern wenn die alle umfliegen, sind auch andere Mächte und Kräfte dabei. Sicher kann es psychologisch begründet werden. Und wenn dann der Betreffende noch sagt, wo einige nicht mitmachen, ich bin aber hier kein gewöhnlicher Prediger, dann merken Sie doch, was dahinter steht. Weshalb ich das erwähne? Im Zusammenhang mit meinem Thema. Wenn die Basis nicht klar ist, wenn wir nicht vom Ziel ausgehen, müssen wir heute so viel mobilisieren und aktivieren, dass falsche Dynamik entwickelt wird und die landet irgendwo anders. Sag noch mal die Tatsache für uns, Epheser 2, Vers 10. Wir sind doch dort droben hin versetzt. Gibt es eigentlich eine größere Beziehung zu Statik und Dynamik als dies, ich werde heute Abend darüber sprechen, als dass wir eine Stellung in Christus haben, die unantastbar ist und die wir uns nicht erworben haben, sondern die bereits mit der Auserwählung vor Grundlegung der Welt zusammenhängt. Und darum müssen wir das nochmal näher auch ins Auge fassen. In der Regel werden ja auch diese Zusammenhänge nicht gesehen, dass wir erwählt worden sind, bevor die Schöpfung ins Leben trat. Epheser 1, Vers 4. Das hängt mit den Segnungen in den überhimmlischen, in den himmlischen Örtern, wie man es übersetzen will, zusammen. Erwählt. Und dann konkretisiert in einer Berufung hier, sodass man den Ruf hört. Und nur in Verbindung damit geht dann auch die Zielsetzung wieder in das Himmlische hinein und nicht auf das Diesseits, wie bei Israel sehr stark, wo die Dimensionen Länge und Breite vorhanden sind. Israel wird auf dieser Erde Gott einmal als Volk darstellen. Und wenn wir diese Berufung verwechseln, bleiben wir immer im Sichtbaren, Wahrnehmbaren, im Zeichen- und Wundermäßigen äußerlich stecken. Genau das ist das Problem. Ich will nicht in Abrede stellen, dass da viele treue, gläubige Geschwister sind. Darum geht's nicht. Aber wir wollen unsere Berufung erkennen. Und das hängt auch mit dem Erwartungsgut der Berufung zusammen. Ehe der Welt grundgelegt war, zielt dann auch über das hinaus und bleibt nicht allein beim Irdischen stehen. Darum haben wir ein Erbteil, das mit dem Erbteil Gottes verbunden ist und inhaltlich bezieht sich das auf das ganze All, auf das Überhimmlische, die Lufthimmel, auf das, was wir jetzt sehen, wenn Himmel und Erde neu gemacht werden. So wunderbar ist diese Zielsetzung. Und wir sind Erben mit und in Christus, sodass dann unsere Gleichgestaltung mit Christus überhaupt erst die Voraussetzung wird für weitere Dynamik, die dann aber nicht mehr in Zeit und Raum stattfindet. Diese Begriffe passen ja jetzt nur in unsere diesseitige Welt hinein, da wo wir wissenschaftlich, physikalisch, biologisch denken. Bei Gott wird das alles einmal so total anders sein. Aber daraus gibt es dann nun die Konsequenzen zu ziehen. Wenn wir dieses Erwartungsgut haben, eine wunderbare Erwählung und Berufung, müssen wir uns auch mit dem zukünftigen Beruf befassen, denn das diesseitige Leben ist nur das Übungsfeld, der Lernprozess für das, was... Ja, wenn dann Schwierigkeiten, Nöte, Leiden, Probleme kommen werden, die nur diesseits orientiert sind, die eine falsche Zielsetzung haben, auch in Schleudern kommen. Aber wie kostbar ist es, wenn wir Menschen finden, die diese Zielsetzung haben und hier in der Bewährung, in der richtigen Blickrichtung festmachen. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen einen Dienst getan in Rohrdorf. Und dann bin ich mit Bruder Morlock zu einer 92-jährigen alten Schwester nach Herrenberg gefahren. Wir wollten sie besuchen und trösten. Sie lebt völlig allein in einem Hochhaus, wird nur von der Nachbarschaftshilfe betreut und ist noch krebskrank, schon mit offenen Wunden. Eine Frau, die nur strahlte. Da war nichts an Tröstung, an Mutmachen nötig. Und sie sagte, ich bin erwählt vor Grundlegung der Welt und der Herr hat mir verheißen, der, den euch angefangen hat, das gute Werk, wird es auch vollführen. Was soll ich mir Sorgen machen? Das kann nur einer in Schwierigkeiten, Nöten, Leiden, der diese Position hat, der die richtige Statik besitzt und bereits hier im Übungsfeld gelernt hat, jene Dynamik zu entwickeln, die nicht auf Sichtbare, sondern ins Unsichtbare ausgerichtet ist. Denn der innere Mensch wird zuerst verhindert, wenn auch der äußere vergeht. Nun sitzt ja hier ein größerer Teil noch jüngerer Menschen, aber denen gilt das genauso wie den Älteren. Bloß, wenn man noch viel Eigendynamik hat, fällt das schwer, den alten Menschen so im Tode zu halten, dass die göttliche Zielsetzung gewahrt wird. Unsere Gleichgestaltung mit Christus ist hier zu vollziehen. Und in der Regel ist dieser dynamische Prozess nicht ein so stark nach außen in Erscheinung tretender, aktiver, das kann sein, sondern vielmehr ein Leidensprozess. Und das muss uns auch deutlich werden. Kreuz ist die Basis für Auferstehung, für das Leben und Wandel dort droben. Aber es ist nicht so ein Kreuz, ach ja, ach ja. Bitte, wir können und dürfen auch in Leiden seufzen. Wir haben einmal eine humorvolle Situation erlebt bei einem lieben Bruder, der lange Zeit einen Papageien bei sich im Haus hatte. Der war sehr schnell in der Lage zu imitieren und einige Male kam so seufzend heraus, ach ja, ach ja. Und als das der Bruder hörte, musste er selber schmunzeln. Na, ich bin wohl manchmal in so einer Situation, wo gequält herauskommt dieses ach ja. Ich muss sagen, es ist aber ein mir lieber vertrauter Bruder, der diese Linien fasst und auch dankbar das akzeptiert. Denn ich weiß, hier sind zwei unter uns, die wissen, wen ich meine. Unsere Berufung zielorientiert ist das Entscheidende. Liebe Geschwister, was heute die modernen Bewegungen wollen, ist doch das Reich Gottes wie die ganzen Jahrhunderte hier auf dieser Erde zu etablieren. Seit dem 4. Jahrhundert, De Civitate Dei, Augustinus, haben wir das. Die Kirchen sind aufs Diesseits orientiert, haben ihre politischen Programme und moderne Bewegungen wollen hier Gott nachhelfen und den schmalen Weg so verbreitern, dass die Massen darauf wandeln können. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und der Herr Jesus muss schon denen aus Israel sagen, meint ihr, wenn ich kommen werde, ich würde auch den Glauben finden. Und der Typus, gerade von dem wir immer wieder reden, für die Auswahl aus den Nationen, unser Nationenapostel Paulus, musste am Ende seines Lebens erfahren, menschlich gesehen, pleiten. Alle haben mich verlassen in der Provinz Asia. Wie passt das eigentlich zusammen damit, mit den Weissagungen, dass heute Deutschland und England prophetische Nationen werden sollen? Ich kriege das vom Wort Gottes her nicht zusammen. Und darum sehe ich da nicht nur eine andere heilsgeschichtliche Linie, sondern auch Verführung. Bitte, es geht um das Programm. Und wir wollen uns nicht überheben und müssen uns selber fragen. Und wenn bei uns im Gegensatz zu denen, die da so dynamisch sind, allerdings auch eine falsche Statik da ist, dass man überhaupt nichts mehr bewegt, dann ist das ebenso traurig und gefährlich. Ich kann einerseits übers Ziel hinausgehen, ich kann aber auch weit dahinter zurückbleiben. Ich war jetzt in Norddeutschland, auch in einigen CA-Kreisen. Manche scheinen auszusterben, weil kaum noch Jugend kommt. Aber ich bin dankbar, dass hier auch junge Menschen da sind. Bitte, es geht nicht um die äußere Zusammensetzung von Kreisen, aber es geht darum, ob wir eine falsche Auffassung von Statik, vom Ruhen haben, was bald einschlafen ist. Das meint die Bibel nicht, sondern dass diese Statik eine echte geistliche Dynamik inszeniert, von Gott her. Es soll aber nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch den Geist Gottes. Und wenn wir uns darum auf den zukünftigen Beruf in Verbindung mit dem, was schon geschehen ist, unsere Himmelfahrt ist geschehen, beschäftigen, dann inspiriert uns das hier wieder zu einem Wandel. Und das will ich zum Schluss noch ansprechen, auch unter dem Herrlichkeitsaspekt. Denn wenn wir schon dorthin versetzt sind, bedeutet das Herrlichkeit, Teilhabe am Wesen Gottes, an Licht und nicht an Finsternis, denn da oben ist Licht. An wirklicher Dynamis und Kraft und Macht und Herrlichkeit. Allerdings in Verbindung auch mit dem Kreuz, nicht einseitig triumphal. Darum heißt es in 2. Korinther Kapitel 3 in den Versen 17 und 18, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist wieder das statische Moment. Wo der Geist des Herrn nicht da ist, ist keine Freiheit da. Und da kann ich das Nächste auch nicht befolgen, nämlich ihn anschauen mit unverhülltem Angesicht. Das ist wieder ein aktives Tun, eine Kraftentfaltung. Ihn anschauend werden wir verwandelt von einer Traurigkeit zur anderen. Steht nicht da. Das kann auch sein. Paulus hat manche Traurigkeiten im Äußeren erlebt. Sondern von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist eine Herrlichkeit, abgeleitet von Herr und Herrschaft. Die lieben Anwesenden des anderen Geschlechts, bitte, ich darf das nochmal einschalten. Ich nehme an, hier werden Sie es mir nicht verübeln. Ich darf über Herr und Herrschaft und Herrlichkeit sprechen, weil es bei uns in der alten Heimat eine Theologin, eine Feministin gab, die aus ihrem Vornamen Helga das H weggenommen hat, weil sie nicht an Herr und Herrschaft erinnert werden will. Die heißt nur noch Elga Sorge. Vielleicht kennen einige, ja. Ist doch erschütternd. Das war auch die, die 10 Gebote umfunktioniert hat. Du darfst Ehe brechen, du darfst aber auch treu sein. Das ist die Folge davon. Und wenn ich hier über Herr und Herrschaft spreche, dann meint das genau die Frauen, dann brauche ich nicht über Fraulichkeit zu sprechen. Herrlichkeit bewirkt dann bei den Frauen eine Fraulichkeit, die wunderbar ist, aber von innen herkommt. Und dann nicht falsch emanzipiert und aufgesetzt wirkt. Ihn anschauend werden wir verwandelt, dann von einer Herrlichkeit zur anderen. Ich merke, hier gucken einige so ungläubig, ach ja, Bruder Heinemann, was du da sagst, mag schön und gut sein, steht in der Bibel, kannst du verkündigen, aber für mich gilt das nicht. Doch. Das gilt und Gott sei Dank gibt es Menschen, die das verkündigen. Als ich vor ein paar Jahren noch drüben mit der Schwester Bertha Isselmann eine Seniorenkonferenz hatte, also eine ganz andere Zusammensetzung als hier, da hat eine über 90-Jährige etwas von dieser Herrlichkeit gesagt. Ich freue mich, dass ich kaum noch sehen kann und sie ist jetzt total blind, hat aber mit 94 Jahren da oben in der Nähe von Bad Salzuflen noch gesprochen. Und dass ich nicht mehr hören kann, weil ich mich allein mit ihm befassen kann. Da wird etwas deutlich von einer Herrlichkeit. Und die das auch den Menschen bezeugt. Und wie Gott das führt. Da sitzt sie im Zug und eine Studentin spricht sie an. Sie sagt, ich habe ein Referat im Rahmen der Soziologie über das Altwerden, den Alterungsprozess. Und dann sagt sie, da sind Sie bei mir in der richtigen Adresse. Diese über 90-Jährige ist an die Uni gegangen und hat dann da im Rahmen eines Seminars einen Vortrag gehalten. Der Professor hat das akzeptiert. Die sagt, der hat so einen sanften Namen, die hieß Seidenfaden. Sie hat ja Humor, wer die Schwester kennt. Und dann hat sie ihm einige Schriften geschickt. Ich sage das nur mal, wie Dynamik in so einem Alter noch wirken kann, mit Humor. Und dann schreibt sie ihm, Lieber Herr Professor, Sie sind ein Mann des Segens, weil Sie meine Schriften verteilen werden. Und hat dann die Schriften ihm geschickt und sie hat dann erfahren, der hat das gemacht. Und das alles, was ich jetzt berichte, stand dort in der weltlichen Presse. Dieser Journalist war so angetan von dem Zeugnis dieser Frau, dass er nichts kaschiert hat, sondern dieses Zeugnis da hineingebracht hat. Und wer das gelesen hat, der konnte eine Anregung zur Hinwendung an diesen Jesus Christus finden. So kann Gott von einer Herrlichkeit zur anderen führen, auch wenn der äußere Mensch vergeht. Das ist ein Geheimnis. Und da merken wir wieder etwas von diesem gewaltigen Spannungsfeld von Statik und Dynamik. Das erleben wir dauernd. Es ist nicht ganz so wie etwa im psychologischen Bereich des Behaviorismus, wo es um Verhaltensformen geht, Reizreaktionslernen. Das ist viel komplexer und komplizierter im Glaubensleben. Gott muss uns das selber schenken, wo wir in die Ruhe eingehen sollen, wo wir ihn wirken lassen und wo wir dann aber auch aktiv werden. So angespannt aktiv, dass der Heilige Geist uns motivieren und zielorientiert zum Ziele führen kann. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist doch etwas, was uns da vorgesetzt wird. Was lohnt? Was motiviert denn in dieser Welt? Doch im Grunde nur immer das, was uns anspricht. Und darum muss der Geist Geistliches in uns ansprechen. Nur so wird Dynamis in unserem Leben entwickelt. Gibt es Bewegung. Dann können wir auch flexibel sein und mobil, wie man das heute so alles nennt. Das waren Lernziele, die wir unseren Referendaren vermitteln mussten in einer Zeit, wo sie nicht mehr Anstellung fanden. Mobilität, Flexibilität sollten unsere Referendare haben. Aber wie ist es in der Praxis? Wenn einer keine Stelle kriegt, dann sitzt er doch in der Regel da und muss erst einmal schlucken. Aber wenn der Geist Gottes ihm dann eine Berufsaufgabe schenkt, ist das doch total anders. Ihr lieben jungen Menschen, das wünsche ich euch. Verlasst euch auf den Gott, der gesagt hat, in Christus mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist schon eine Tatsache, das ist das statische Moment. Aber wenn der in uns wohnt, das werden wir noch hören in den Tagen, dann gibt's Dynamis. Möchte der Herr uns schenken, dass wir so uns hineinnehmen lassen. Und das ist der eigentliche Sinn von Himmelfahrt. Nicht, dass wir da einen Vatertag feiern oder wer weiß was machen. Wir können uns freuen an der herrlichen Natur, sondern dass wir unsere Stellung in Christus erkennen und sie praktizieren und auf das Ziel hin eilen. Ich fasse das nochmal zusammen, das Nahziel. Nämlich, mit ihm geoffenbart nach Kolosser 3, Vers 4. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Also verherrlicht mit ihm. Dann 1. Korinther 15, 52, verwandelt, einen neuen Herrlichkeitsleib haben und Auferweckte sein. Und dann werden wir später dem Vater dargestellt werden, ohne Flecken und Runzeln. Das sind Zielsetzungen. Die sollten uns zu einer göttlichen Dynamik bringen. Nicht ohne uns, sondern mit uns. Amen.
So, da wir in einer Kurzbibelschule sind, möchte ich nicht einfach so eine Predigt vorbeigehen lassen, ohne jetzt noch ein paar Denkanstöße zu geben. Also, wenn ihr es aufnehmen wollt. Wir haben heute gehört, dass bestimmte Voraussetzungen da sein müssen, um in eine zielgerichtete Prozessentwicklung hineintreten zu können. Da haben wir gehört, nicht das Kopfwissen, nicht die Tradition, nicht die Philosophie, nicht die gesetzliche Botschaft und nicht Religion. Also fahrt gut, ja? Tja, gute Ankunft in Frankfurt, ja? So, ich hätte jetzt eine folgende Frage, zumindest zwei oder drei dieser Ausdrücke nehme ich mal auf. Also nicht Kopfwissen. Heißt das, dass ein Christ immer seinen Verstand an der Garderobe abgibt? Wenn er glaubt, darf er nicht mehr denken. Wie gehe ich mit meinem Denken um? Muss ich das immer in einer bestimmten Statik festbinden und sagen, muss ich noch denken nicht? Ich habe dieser Tage von einem fundamentalistischen Theologen gehört, der Folgendes gesagt hat, wenn in der Bibel stünde, dass der Jona im Magen des großen Fisches eine Toilette mit Wasserspülung und kaltes und warmes Wasser gehabt hätte, dann würde ich das auch glauben. Also Entschuldigung, das würde ich nicht glauben. Zweitens, wie gehe ich mit meinem Verstand um? Zweitens, wie gehe ich zum Beispiel mit Tradition um? Ich lebe heute im Jahr 1994. Wenn ich an die 1990 oder zumindest 30 Jahre weniger, 1964 Jahre Kirchengeschichte zurückdenke, wurden zwar viele Irrtümer gemacht, aber ich könnte heute nicht hier stehen, ohne eine lange Tradition von gläubigen Menschen, die ihr Leben riskiert, geopfert und hingegeben haben. Wie gehe ich zum Beispiel mit der Tradition einer evangelischen Kirche um? Es gibt nämlich heute Kreise, wenn man zu denen kommt, dann glaubt man, die hätten jetzt die eigentliche geistliche Weisheit mit Löffeln gefressen und alles, was vorher war, das war nichts. Wie gehe ich mit Tradition um? Ich lehne diese Kreise ab, weil ich die Geschichtslosigkeit solcher Kreise, die meinen, sie seien jetzt das eigentliche i-Tüpfelchen auf eine lange Bewegung, die lehne ich ab. Wer keinen Kontakt hat mit der Tradition und das nicht mehr schätzt, ich habe gegen Luther einige Dinge zu sagen, aber ich schätze ihn sehr. Wer Luther wegen ein paar Äußerungen und ein paar theologischen Aussagen radikal ablehnt, dass sogar einer nicht zu der Trauung seiner Tochter gegangen ist, weil es in einer evangelischen Kirche diese Trauung stattgefunden hat und die evangelische Kirche natürlich etwas mit Luther zu tun hat. Also wie gehe ich mit Tradition um? Ich könnte noch ein paar Dinge sagen, also Kopfwissen, Denken, Tradition, wie gehe ich damit um? Ich finde hier manche Respektlosigkeit. So, das war der erste Denkanstoß, jetzt kommt das zweite. Wir haben vorhin gehört, die Segnungen, die Israel hat, die beziehen sich weitaus stärker auf die Erde. Wir haben überhimmlische Segnungen und unsere Ziele sind in den Überhimmeln. Aber jetzt kommt die Spannung, die Dynamik. Wie geht zum Beispiel ein junger Mensch um, der verliebt ist, wenn er sagt, ich sitze am Thron, wie kann der dem anderen Liebe zeigen, wenn er am Thron sitzt? Wie praktiziert er hier auf dieser Erde Dynamik? Wird doch irgendwo sichtbar. Wie macht er das, diese Spannung am Thron und auf der Erde zusammenzubringen? Ich wollte nicht sagen, dass das nicht gesagt wurde heute Morgen, sondern ich möchte nur einmal bitten, noch etwas mehr drüber nachzudenken. Wie verbinde ich Thron und Erde? Himmel und diese biologische, geschöpfliche Welt miteinander. Ich habe dieser Tage gestern Abend am Tisch bei uns gesagt, wir Pietisten vergessen ganz den ersten Glaubensartikel. Ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Den vergessen wir gelegentlich, stürzen uns auf den zweiten Artikel und bestimmte Kreise stürzen sich bloß auf den dritten Artikel. Ich glaube an den Heiligen Geist. Also dieser Denkanstoß, noch einmal drüber nachzudenken, weiterzudenken, wie nehme ich diese Dynamik in mein Leben auf? Ich bin schon am Thron, ich bin schon gekreuzigt, ich bin schon auferstanden und jetzt hier auf dieser Erde ganz real, realistisch, konkret zu leben. Und ein letztes, das ist sicher heute Morgen auch nicht vergessen worden, aber ich möchte bitten, mal im Denkanstoß weiter drüber nachzuforschen. Wie kann ich differenzieren, was echte Dynamik und was falsche Dynamik ist? Was echte Statik, Ruhen ist und was falsche Statik ist? Darüber habe ich gestern Abend zum Beispiel in der Bibelstunde auch nicht letztlich Antwort gegeben, sondern habe das nur an zwei Beispielen im Johannesevangelium versucht deutlich zu machen, wie diese Unruhe hineinkam. Ich will am Sonntag an einer Geschichte des Alten Testamentes noch einmal darüber sprechen. Oder haben wir Kriterien oder bleibt es jedem selber überlassen? Muss man dir überlassen, dass du rauskriegst, was ist jetzt eigene Unruhe und Kraft und was ist göttliche Kraft? Oder gibt es tatsächlich Kriterien, dass man einem gläubigen Menschen sagen kann, das ist von uns, das ist von dir und das andere ist aus Gottes Dynamik? Der Paul macht es.
Lasst uns stille werden und beten. Und Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort, dass du uns immer wieder die Zielrichtung aufzeigst und dass wir es dann auch praktisch in unseren Alltag umsetzen dürfen. Ja, lass uns das erkennen, was die richtige und falsche Dynamik ist. Lass dieses Wort ganz praktisch werden in unserem Leben und dazu mögen auch diese Tage und Stunde dazu dienen. Herr, wir danken dir, dass du weiter mit uns reden möchtest. Hab jetzt Dank dafür. Amen.